Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hi, herzlich willkommen zu dieser kleinen, aber feinen Sonderfolge, in der wir ein bisschen über Literatur, über das Autorensein quatschen und über den Roman, den ich geschrieben habe. Vielleicht, nee, nicht vielleicht, ziemlich sicher, lese ich am Ende, ganz am Ende, auch nochmal eine Seite draus vor oder zwei, so als kleiner Teaser. Und jetzt aber in den nächsten 10, 15 Minuten mal gucken. Quatschen wir einfach so ein bisschen vor uns her darüber, wie es eigentlich ist, was wir beruflich so machen. Auch mal für Mama und Papa, falls ihr gerade zuhört, dass ich das endlich mal erkläre, weil es nicht so einfach ist. Wir sind nämlich, sowohl Christian als auch ich, eigentlich keine Podcaster vom Beruf her, sondern Autoren. Also eigentlich auch nicht mal richtig Autoren, sondern Comedy-Fernsehautoren. Und Christian, du hast drei Bücher geschrieben sogar.
Ja.
Zwei davon Bestseller. Eins davon war
nicht,
aber war das erste, was du geschrieben hast, glaube ich.
Zu Recht nicht das erste.
Aber das ist schon auch ein bisschen länger her. Also du warst relativ früh beides, kann das sein? Fernsehautor und gedruckter Autor?
Nee, bei mir war es so, dass ich erst gedruckter Autor war und parallel zwar schon für Jan geschrieben habe, fürs Neo-Magazin, aber werde ich mich jetzt nicht als Fernsehautor bezeichnet. Ich habe angefangen dann für Jan so diese One-Liner zu schreiben, also das, was, ich meine, muss ich dir nicht erklären, diesen Stand-Up-Part, wenn Jan hinterm Vorhang vorgekommen ist.
Oder dann, jeder andere Moderator auch, also ja, wirklich genau. Teil jeder Late-Night-Show ist, dass am Anfang der Moderator herauskommt und dann so Gags macht.
Ja.
Und die werden häufig dann aus einem größeren Pool gezogen.
Genau, von externen Autoren. Genau. Und so einer war ich. Und es hat ganz gut funktioniert. Und dann hat Jan irgendwann gefragt, ob ich nach Köln ziehen will und fest fürs Neo-Magazin.
Und das war aber nach oder vor deinem ersten Buch?
Das war nach dem ersten Buch. Und ich habe dann in Köln, das war 2016, bin ich hergezogen, und habe dann in Köln im Jahr 2016 das zweite Buch geschrieben, hier in der Sommerpause vom Neo-Magazin. Und ich bin über Twitter dazugekommen. Also Jan fand eigentlich, ich habe letztens überlegt, welcher Tweet es war. Und ich glaube, es war der Tweet, da habe ich geschrieben,
Alle Ausländer raus aus Deutschland. Lieber Christian, uns sind deine Auftritte im Twitter-Universum aufgefallen.
Der Tweet war, was ist denn, nee, ich brauche ein neues Imprägnierspray für meine Couch.
Sehr gutes Setup. Ja.
Was benutzt denn Claudia Effenberg für ihr Gesicht?
Oh, ohne Witz, hättest du mich aufgefordert, eine Pointe zu finden, hätte ich irgendwie sowas mit Maschmeyer und Gesicht und Imprägnieren.
Mega assi.
Ja, total. Aber
ich glaube, das war der Tweet, wo Jan sich gedacht hat, der passt so.
Das ist auch absurd, dass das geht, weil das ist so ein sehr modernes Phänomen. Also früher zu Gutenberg-Zeiten irgendwie musste man, weiß ich nicht, seine Sachen irgendwie raus in der Welt verteilen und so. Heutzutage kannst du dich halt im Handy im Internet einloggen und einfach anfangen, Sachen zu schreiben.
Ich muss ja nur El Hotzo angucken. Der ist ja, das ist ja unfassbar, was der abreißt auf Twitter. Also alle 5 Minuten wirklich Gags, wo ich mir denke, fuck, den hätte ich gern gehabt. Und,
und es ist halt wirklich eine neue Art von Schreiben, die so nicht möglich war, vor allem auch als Business. Also ich weiß nicht, El Hotzo hat wahrscheinlich noch einen Nebenjob. Macht er es mittlerweile? Ja, genauso hätte ich das jetzt dann wahrscheinlich als Entwicklung vermutet, weil man kann davon ja leben.
Ja, genau. Also bei dir war es ja auch so, oder? Du bist doch, hast doch auch im externen Pool, glaube ich, fürs Neo-Magazin geschrieben.
Ja, ich wollte erst Journalist werden. Da war relativ schnell klar, so, das wird nichts. Also ich war dann ja auch beim Deutschlandfunk, beim Praktikum und habe gemerkt, die alle sind 1000-mal besser als ich. Und die sind schon nicht glücklich und gut in ihrem Job. So, was soll ich dann reiten? Ich kann hier doch gar nichts reißen. Und da hatte ich schon so einen halben Zeh in diesem Unseriösen drin. Da war ich schon in dem Pool. Und immer, wenn ich das erzählt habe in Deutschlandfunk zu so Journalisten, die halt wirklich aus Moskau berichten normalerweise und Weltpolitik und so berichten, die waren alle so, mein Gott, mach lieber das.
Aber so, nicht das, was du jetzt wirklich machst.
Wie so die Ratten im sinkenden Schiff, die einen warnen. Geh nicht an Bord, bitte. Geh nicht an Bord. Das war wirklich dann so, wo ich dachte, okay, erstens, wahrscheinlich bin ich extrem schlecht in dem Job und alle wollen mich einfach davor warnen,
das zu machen. Du bist extrem gut und die wollen den Konkurrenten absägen.
Ja, oder es war halt so, okay, gut, das hier wird sowieso nichts, das ist eine Sackgasse gerade.
Und dann war doch bei dir, glaube ich, hat doch die Bild- und Tonfabrik, die Produktionsfirma hier, für das neue Format Gute Arbeit, hatten die doch eine Stellenausschreibung.
Genau, und da muss ich mich dann ganz klassisch, also ich wurde von denen gefragt, ob ich mich bewerben will. Und dann muss ich ganz klassisch durch das Bewerbungsverfahren, was absurd ist, weil normalerweise, also auch, ich war dann schon in ein paar Bewerbungsverfahren für andere Jobs, halt journalistische Jobs und so. Und normalerweise wird man halt gedemütigt. Also eigentlich, vor allem als Journalist, kommt dann so ein Tribunal, auch egal für was es ist, selbst wenn es so für eine Journalistenschule ist, was ja die Ausbildung ist, wirst du dann irgendwie so bewertet und alles wird auf links gedreht und
sprich mal kurz weiter. Ich muss kurz die Heizung runterdrehen, weil die Heizung blubbert so. Das klingt, als würde hier irgendwas auslaufen. Red einfach weiter.
Ich rede einfach munter weiter. Ja, das ist, normalerweise wird man halt gedemütigt. Und es ist halt, man muss alles rechtfertigen, was haben sie im Studium gemacht, warum haben sie Geschichte angefangen zu studieren und wie sehen sie die Weltpolitik von Russland gerade im Anbetracht des 21. Jahrhunderts. Ja, also was ich mitbekommen habe, ich habe sehr viele Freunde, die sehr, sehr viel schlauer sind als ich, die halt dann strugglen, weil die so hart auseinandergenommen werden und weil der Markt sich so zerfleischt und es ist wirklich unwürdig. Und ich dachte, mit der Erfahrung, fuck, wird das ein harter Kampf und dann komme ich da an und denen war alles scheißegal. Alles, außer was ich mache. Also es war so fair. Ich weiß nicht, ob du dieselbe Erfahrung in dem Berufszweig halt Schreiben oder Comedy hast. Ich habe das Gefühl, es ist so viel pragmatischer. Egal, ob es jetzt, also meiner Erfahrung nach, ist es halt lustige Sachen fürs Fernsehen schreiben. Aber es war wirklich, weil am Ende des Tages zählt halt nicht, keine Ahnung, was man studiert hat oder was weiß ich.
Sondern, muss halt witzig sein.
Ja, am Ende des Tages steht da Jan auf einer Bühne oder der Moderator muss was sagen und wenn das, was er sagt, gut ist, dann hast du einen guten Job gemacht und wenn nicht, dann
wirst du gefeuert. Wobei zum Fernsehautoren-Ding ja schon mehr zählt als diese, also was mich mal so ein bisschen stört, ist diese Bezeichnung Gag-Autor, weil das sind wir eigentlich beide nicht, also dieses One-Liner-Schreiben und Gag-Schreiben ist halt ein Aspekt so.
Ja, das stimmt, aber der halt sehr, sehr greifbar ist, ich glaube, deswegen daran liegt's.
Aber du kannst ja auch Einspieler schreiben oder dir Studioaktionen ausdenken oder Spiele. Also der Job ist ja viel breiter als dieses Gag-Autoren-Ding. Und was bei mir halt so war, ich habe während der Zeit beim Neo-Magazin wahnsinnig viel gelernt. Also einfach auch gelernt, wie man jetzt so eine Matz schreibt. Das wusste ich vorher nicht. Bin in diesen Autorenraum reingekommen und hat erstmal Schiss, ob mich jemand was fragt. Und dann antworte ich was und dann ist Stille, was oft passiert ist. Aber ich habe einfach währenddessen gelernt, wie man richtig eine Matz schreibt.
Was ja bei jedem Job so ist. Also auch bei dieser scheiß Journalistenschule, wo dann irgendwie 8 alte Menschen bewerten, ob du es würdig bist zu lernen. Es ist egal, wie viel du vorher studiert hast. Also am Ende lernst du es, indem du es machst. Und ich glaube, das war meine Erfahrung zumindest, ist was so in dieser Autorenwelt relativ klar ist und deswegen musste ich mich auch bewerben, indem ich Sachen schreibe und dann war es auch nicht, also es war, ging dann wirklich darum, pragmatisch, was macht er?
Wie war es denn dann bei dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast dann erst für Gute Arbeit geschrieben, bist dann irgendwann rübergekommen zum Neo Magazin, wo ich auch war.
Genau, das wurde abgesägt, Gute Arbeit wurde in den Boden gestampft und dann dachte ich, ja, das war's, ich hab, das war ein cooles Jahr als Comedy-Autor, ciao. Aber dann durfte ich auf die rettende Eiche Neo Magazin springen und da einfach als Junior-Autor weiterarbeiten und dann mich hocharbeiten.
Ach so, Quatsch, das ist ein Junior-Autor, also du schreibst genauso Sachen
wie alle. Ja, ich werde halt weniger bezahlt.
Ich glaube, das ist einfach nur weniger Geld.
Das ist der Kniff. Das ist
der einzige Unterschied.
Da haben auch wir uns kennengelernt tatsächlich.
Nee, wir haben uns auf einer Party vorher kennengelernt.
Ja, ja, ich weiß, aber so richtig, dass wir zusammen arbeiten und so. Da haben wir dann zum ersten Mal miteinander geredet, ohne dass zumindest ich besoffen war.
Ich war es.
Du warst es häufig, ja. Und wir haben tatsächlich häufig auch die Einspieler für das Young Böhmermann-Ding.
Ja.
Das war so eine Sketch-Reihe, da gab es gerade Young Sheldon und dann als Parodie darauf irgendwie Young Böhmermann, Jan, als er klein war. Und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig doll zusammengeschrieben.
Ja.
Was auch eine neue Erfahrung für mich war, zusammenschreiben.
Das fand ich, hat die Sachen fast immer besser gemacht. Also wenn du noch jemanden dabei hattest, jetzt nicht unbedingt die Sachen, die ich mit dir geschrieben habe.
Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht unbedingt jemanden wie dich.
Generell fand ich das immer angenehm, wenn man da irgendwie mit Max oder Julia oder Miguel saß und dann oder mit Patrick und sich die Sachen also halt zugespielt hat. Ich weiß eine Situation noch, da haben wir dieses Riesmal Neo geschrieben, wo Larissa Ries immer die Politiker interviewt hat, wo es immer so eine große Runde gab. Und da hab ich mit Max und Julia zusammen diese mit Martin Schulz Runde geschrieben. Und da gab es also eine Situation, wo wir uns im Kopf, das war eine Szene, die es niemals in das Skript geschafft hat. Das war in dem Moment in unserem Kopf so lustig, dass ich 30 Minuten geschrien habe vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Und das ist schon so eine Luxussituation, finde ich, an dem Job. Ich habe jeden Tag Tränen gelacht.
Ja, das stimmt. Es lag aber, glaube ich, auch explizit an der Konstellation und an dem Umfeld. Ich glaube, es gibt auch Fernsehautorenjobs, wo man jeden Tag eine Träne weint, weil es so schlimm ist.
Das und war auch, auch so. Also,
ja, das stimmt.
Wie oft ich...
Jedes Mal, wenn Jan in den Raum kam.
Wie oft ich vor versammelter Mannschaft einfach nach so einer Regiebesprechung zusammengelassen wurde, weil irgendwie ein Gag nicht funktioniert, dann wirst du fertig gemacht.
Also, ja, aber fairerweise auch das Teil jedes Jobs. Teil jedes Jobs. Das war jetzt nichts, ist glaube ich nichts Fernsehautoren-spezifisches.
Nee.
Was man aber auch sagen muss, ist, was ich gerade gesagt habe mit Dan, ist es super fair gewesen und so. Ich glaube auch sehr spezifisch. Ich kann mir auch sehr vorstellen, dass es andere Bereiche gibt in derselben Autorenschaft, in der es halt nicht so fair abläuft, wo es dann nur über Kontakte läuft, was tatsächlich, glaube ich, sehr doof ist.
Was würdest du denn, also ich kriege wahnsinnig oft die Frage geschickt, ob auf Instagram oder sonst wo, wie wird man denn Autorin oder Autor? Wie wird man denn Autorin oder Autor?
Ja, immer, also da kann man wirklich einfach die komplett bescheuerte Antwort geben, die es aber irgendwie auf den Punkt trifft. Mach einfach. Mhm. Also, weil, wenn ich mir unsere, in Anführungsstrichen, Karrieren angucke, da war jetzt bei mir zumindest kein Masterplan hinter.
Nee.
Also, es gab kein okay, Schritt 1, bei guter Arbeit gefeuert werden. Schritt 2, check. Ja, einfach angefangen, Sachen ins Internet zu schreiben und dann überall, und das ist, glaube ich, aber dann ein sehr pragmatischer Tipp, überall, wo man für schreiben will, also wenn es jetzt explizit Fernsehautor ist, einfach die raussuchen, so tun, als würde man schon dafür schreiben und dann denen jetzt Sachen schicken. Also wenn das New Magazin gibt es ja jetzt in der Form nicht mehr. Doch, das ZDF-Magazin ist es ja jetzt. Aber wenn man dafür schreiben will, einfach sagen, hier sind 10 Gags für euch. Wenn ihr die haben wollt, bezahlt mich. Und dann hoffen, dass man was landet.
Ja, ich glaube auch, es ist üben. Also was mir wahnsinnig geholfen hat, ist einfach einen Twitter-Account anzulegen und dann da Gags auszuprobieren, weil klar kannst du so lustig in deinem Freundeskreis sein, aber dieser Druck, was öffentlich zu schreiben, was theoretisch jeder lesen kann, da finde ich, ist Twitter echt eine gute Übung.
Ja, und auch wenn es dann wirklich auf die Schnauze fallen ist.
Ja, klar.
Das gehört dazu. Halt. Ich meine, El Hotzo war auch nicht immer lustig. Ich erinnere mich an eine Phase, wo er wirklich am Tag 10 Gags geschrieben hat, wo ich dachte, holy shit, was machst du da? Und dann kam eine Phase, wo ich gemerkt habe, er wird besser als du, das macht er gerade.
Oh, ich finde den wirklich sehr, sehr, sehr fand den, glaube ich, immer lustig.
Aber beim normalen, also in Anführungsstrichen normalen, also beim Buchschreiben jetzt zum Beispiel, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Facette.
Ja, genau, also du warst dann beim Neo-Magazin und das war die Zeit, nachdem mein zweites Buch schon raus war. Und wo ging es bei dir dann los, dass du gesagt hast, du willst jetzt auch ein Buch schreiben. Bei meinem ersten Buch war es so, dass ein Verlag, das war damals Pieper, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, dein Twitter-Account ist lustig, du hast einen lustigen Tweet geschrieben, willst du nicht ein Buch um diesen lustigen Tweet umschreiben?
Das mit dem Imprägnierspray und Veronica Ferris, das war echt Hammer.
Wie war das bei dir?
Da war es tatsächlich so, dass ich, nachdem ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit, dann auch Sachen geschrieben habe, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Als Ausgleich, was irgendwie traurig ist, weil man sagt immer, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man nie wieder arbeiten. Das stimmt, aber man hat auch nie wieder frei.
Ja.
Also dann habe ich halt andere Sachen geschrieben als Ausgleich, was dann irgendwann auch, wo ich gemerkt habe, vielleicht sollte ich mich mal bewegen oder so als Ausgleich. Aber es waren dann so Kurzgeschichten. Und ein paar davon habe ich ja auch schon mal hier vorgelesen. Und mit denen, die wollte ich halt irgendwie dann, weil die hatte ich dann irgendwann in meiner Schublade, da wollte ich halt irgendwas draus machen, dass sie dann nicht vergammeln. Und dann kam es relativ schnell über dich tatsächlich zu einem Treffen mit einer Verlegerin.
Stimmt.
Und die meinte, ja, alles für die Tonne, was sie gemacht haben. Kurzgeschichten super, aber das können wir jetzt nicht einfach so aus dem Nichts verlegen. Schreib doch einen Roman.
Ja.
Was so wirklich eine Achterbahn der Gefühle war einfach. Und dann habe ich da, das war in so einem kleinen Lokal, und dann habe ich mir da natürlich die Chance nicht nehmen lassen und gesagt, ja, habe ich schon drüber nachgedacht. Ich habe eine super Romanidee und ich bin schon ready. Ich bin in den Startlöchern. Komplett gelogen.
Hast du nicht auch dir nicht die Chance entgehen lassen, dass du auf deren Kosten getrunken hast?
Ja, in meinem Fall waren es halt 2 Bier. Ja. Aber in so einer Bierlaune. Ja. Dann wirklich, ich bin da fest von ausgegangen, ja klar, wir besprechen jetzt, wann diese Kurzgeschichten gedruckt werden. Und von 3 Minuten war klar, diese Kurzgeschichten haben keine Zukunft. Jetzt noch nicht zumindest. Das hat einen anderen Grund, die wollen einen Roman. Und dann habe ich mir wirklich aus dem Stehgreif da irgendwas zusammengereimt aus Sachen, die ich irgendwie, wo ich dachte, ja, das habe ich schon mal halb angedacht, aber es ist kein fertiges Romankonzept.
Ja.
Und ich dachte, ich pitch denen jetzt irgendwas, ich sag denen jetzt irgendwas, zeig denen, dass ich cool bin, und dann reden wir hinterher nochmal darüber, was ich jetzt wirklich eigentlich schreibe.
Ja.
Ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die waren so verliebt in die Idee, dass sie meinten, geil. Und auch am nächsten Tag sofort, wann kriegen wir das erste Konzept? Ich habe gesagt, ich habe schon das erste Kapitel. Ich hatte nichts, gar nichts. Und es war dann tatsächlich das, was als auch der Roman wurde. Nämlich, ich war ja Lokaljournalist, ich fand die Welt lustig, habe ich gesagt, das ist ein Lokaljournalist. Und
was immer ein guter Tipp ist, ne, dieses write what you know. Also ja. Es ist immer gut, wenn man ein Buch schreibt, über eine Welt zu schreiben, in der man sich gut auskennt.
Weil dann muss man nicht so viel lügen. Lügen ist extrem schwer und anstrengend und erfordert sehr viel Recherche. Und einfach aus eigener Erfahrung jetzt mit dem Lokaljournalisten, da hatte ich wirklich Glück, dass das mein erster Reflex war, weil ich musste mir halt wirklich nichts aus den Fingern saugen, sondern ich konnte von der Welt auch in diesem spontanen Pitch berichten, in dem der Protagonist ist, weil ich da selber war.
Aber hast du dir, also es ist, wenn du dir, bei mir ist es so, wenn ich mir eine Story überlege, dann überlege ich mir zuerst immer die Welt, in der es spielt. Okay, bei dir Lokaljournalismus, dann überlege ich mir einen Protagonisten. Und dann überlege ich mir ein Problem, das dieser Protagonist hat. Also wenn ich jetzt mir bei dem ersten Weihnachtsbuch, das ich geschrieben habe, war es so Kleinstadtromantik. Der Protagonist muss nach Hause und seine Ex-Freundin ist mit seinem Bruder zusammen. Das war das Problem. Da habe ich relativ lang nachgedacht, bis ich das hatte, dieses Problem. Weil das ist ja der Knackpunkt für deine Story. Du hast 1,5 Kölsch getrunken, sprich 3 Promille, bist in einem Gespräch mit einer Verlegerin, wo es jetzt gerade um deine Karriere als Autor geht. Hast du es spontan ausgedacht?
Ja, das merkt man der Geschichte aber auch an. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, weil es fängt dann an, ich baue dann halt die Brücke, über die ich laufe. Und ich hatte wirklich Glück, weil ich habe vorher sehr obsessiv, weil ich das gerne mache, mich eingelesen, wie Geschichten funktionieren. Weil bis dann, als ich die Kurzgeschichten geschrieben habe, die hatten halt keine Struktur, sondern da habe ich halt einfach kurz, knackig eine Idee gehabt, aufgeschrieben und dann aber gedacht, sag mal, wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach noch 10 Seiten mehr schreiben müsste? Und wie macht man das? Es muss doch irgendeinen Ansatz geben. Kann mir keiner erzählen, dass sich Sebastian Fitzek da hinsetzt und sich denkt, so, mal schauen, was so passiert gleich auf den nächsten Seiten. So, der haut doch im Monat 3 Bücher raus, der wird doch wohl eine Blaupause haben. Und dann mich wirklich wirklich obsessiv reingelesen habe von wirklich Aristoteles, der da auch schon eine Meinung zu hatte.
Klar.
Bis hin zu irgendwie irgendwelchen Hollywood-Leuten. Snyder heißt der eine Typ, der dann irgendwie gesagt hat, okay, genau so und nicht anders hat ein Film auszusehen und ein Film, also eine Geschichte. Und ich glaube, das war irgendwo in meinem Hinterkopf, dass ich beim Erzählen, bei diesem Brücke bauen dachte, fuck, 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 jetzt kam lange nichts mehr, jetzt muss irgendwas passieren.
Ja.
Und er trifft auf eine Frau, die den Dosenöffner erfunden hat. Was hast du gerade gesagt? Ja, und darüber muss er eine Geschichte machen. Ja. Weil, wenn er das nicht tut, ja, dann
ist immer so.
Und dann wirklich in diesen, aus diesen Fetzen, die ich in meinem Hirn hatte, aus diesen ganzen Büchern, wie Geschichten funktionieren, nämlich ist es immer so, es gibt eine Person. Wer ist diese Person? Wie sieht seine Welt eigentlich aus? Was passiert, dass seine Welt auf den Kopf setzt? Mhm. Komplett auf den Kopf stellt? Er braucht was? Dann macht er Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Denkt, er kriegt das, was er brauchte. Merkt, oh, das ist es doch nicht. Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer. Er kommt zurück zu seiner alten Welt und ist ein besserer Mensch. So, jetzt mal runtergebrochen.
Ja, ja.
Die Heldenreise. So, diese Beats hatte ich schon im Kopf und habe dann halt immer, wenn ich gemerkt habe, jetzt muss was kommen, einfach das Nächste, was mir eingefallen ist.
Und ist aber das, die nächsten Sachen, die dir eingefallen sind, auch die Sachen, an die du dich dann geklammert hast, weil ich finde es immer wahnsinnig schwierig, wenn man eine Idee andenkt, sich von der wieder zu lösen. Also so zu vergessen, was man mal im Kopf hatte und dann neu zu denken, finde ich wahnsinnig schwierig. Wenn du jetzt sagst, die hat den Dosenöffner erfunden, dann ist es ja schon so eine einschneidende Idee, dass man davon eigentlich fast schon nicht mehr wegkommt.
Das stimmt, und deswegen hatte ich sehr viel Glück, dass das funktioniert hat. Hm. Weil was dann passiert ist und was, glaube ich, gut ist und was, also jetzt nur aus persönlicher, anekdotischer Erfahrung, keine Ahnung, ob das der Wissenschaft standhält, aber ich glaube, wenn man 2, 3 Dinge hat, von dem man sagt, das ist jetzt auch so,
ja,
und daraus dann guckt, was daraus erwächst, ist es egal, wo man eigentlich hin wollte. Nee, die hat den Dosenöffner erfunden, der ist Lokaljournalist,
ja,
die hängen rum.
Das ist ja dieses, wenn du auf den ersten Seiten schaffst du das Universum. Und wenn du dann das Universum der Leserin oder dem Leser glaubhaft klar machst, dann ist einfach das Universum, in dem die Geschichte spielt. Das, und das finde ich halt bei Science Fiction so, alle Planeten sind entdeckt, ein paar haben Krieg miteinander. Das erfahre ich auf den ersten.
Schlechter Science Fiction ist es. Also warte, worauf wolltest du hinaus?
Und mir wird das am Anfang glaubwürdig erklärt. Ja. Dann glaube ich den kompletten Film. Dann glaube ich den kompletten Film. Okay, alles klar, das ganze Universum ist entdeckt.
Das sind die Regeln.
Das sind, genau, du stellst halt die Spielregeln auf am Anfang.
Das wollte ich gerade sagen. Bei schlechter Science Fiction ist es halt so, wie sollen wir dieses Problem lösen?
Zeitreise.
Ach ja, übrigens, es gibt Zeitreise.
Genau.
Haben wir vorher nie erwähnt, werden wir nachher nie erwähnen, aber jetzt gerade, weil wir es brauchen, um das Problem zu lösen, es gibt Zeitreise. Und das ist nicht nur Science Fiction. Ich glaube auch bei Geschichten, die sich nicht gut anfühlen, weil ich glaube, man spürt das,
ja,
sind es halt genau diese Regeln, die man missachtet. Nämlich, ja, da wurde jetzt einfach aus dem Nichts was eingeführt.
Ja, und das war der Grund, warum ich 2 Bücher wieder gelöscht habe.
Ja, ja, also da wollte ich gleich drauf hinaus.
Ja, es war ja so, dass ich das nächste Buch hatte ich ja angefangen vor 1,5 Jahren und war zur Hälfte fertig und habe bei der Hälfte gemerkt, ich glaube mein Universum nicht.
Das wäre dann dein viertes Buch gewesen.
Das wäre mein viertes Buch gewesen, genau. Und ich glaube das Universum nicht und ich glaube das nicht, was da passiert. Und der Protagonist trifft gerade Entscheidungen, da gehe ich nicht mit. Hab das gelöscht und dachte mir, jetzt bin ich clever. Jetzt mache ich das ganz anders und jetzt glaubt man mein Universum. Und habe den Fehler begangen, das eine ähnliche Handlung wiederzubauen. Und habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Und wieder bei der Hälfte komplett alles gelöscht. Das war genau das Ding, wo du Glück hattest mit diesem, die hat den Dosenöffner erfunden und das hat dann funktioniert. Bei mir hatte die den Dosenöffner erfunden, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe es nicht mehr aus dem Kopf gekriegt.
Ja, es ist auch, also das sagt sich jetzt so in 2 Sätzen. Diese 2 Sätze waren deine letzten 2 Jahre. Ich habe es geschrieben und dann habe ich es wieder gelöscht. Wie viel Arbeit und wie viel Schmerz und wie viel Trauer, Alter, in diesen 2 Sätzen steckt. Ne?
Es ist, und ich glaube ja immer noch irgendwie, die Geschichte, wenn ich dir die jetzt runter erzähle, was ich schreiben wollte, wirst du sagen, okay, klingt gut, kann man
bestimmt machen. Ja, sind 2 Menschen auf einem großen Schiff und das Schiff rammt gegen einen Eisberg und dann, ja.
Und die 2. Idee war, da gibt es so einen Park, in dem die Dinosaurier wieder gezüchtet haben. Aber es ist halt so, dass wenn du die Story, oder mir geht es zumindest so, wenn ich die Story nicht wirklich runterbreche auf die Kapitel, auf die Entscheidungen deiner Figuren, auf die Auswirkungen der Entscheidungen, auf dein ganzes Universum, das du aufbaust, dann fliegt mir das um die Ohren. Und bei den letzten beiden Büchern war es halt so, das war relativ simples Setup, aber die hatten ja auch nur 170 Seiten. Also das kann man, in Anführungszeichen, kann man so runterschreiben. Aber ich schreibe halt jetzt einen richtigen Roman. Und da funktioniert das halt nicht mehr. Du kannst halt, also ich kann das zumindest nicht einfach drauf losschreiben, sondern das ist wie in jedem Job, du musst halt dein Handwerk können.
Ja, das ist auch, also das und das, ich möchte, sorry, nochmal drauf eingehen, weil ich das so bewundernswert finde, dass du wirklich einfach ein halbfertiges Buch weggeschmissen hast.
Zwei.
Und die haben nicht funktioniert, aber das tun die Hälfte der Bücher, die auf dem Markt sind, auch nicht. Und trotzdem geht das irgendwie. Es war wirklich vor allem, weil du unzufrieden damit warst. Das,
ich hatte einmal 180 und einmal 170 Seiten fertig.
Weggeschmissen.
Und alles markieren. Löschen.
Ja.
Und eine Flasche Wodka nehmen und in Fötusstellung vor die Couch legen. Zweimal.
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der Hintergrund als Gag-Autor hilft da sehr.
Ja.
Bei diesem, weißt du was, vielleicht ist das für die Tonne. Weil wie viel Sachen man am Tag, also bei unseren Tagen war es zumindest so in unserem Job bisher, also wie oft wir schon stundenlang an Sachen gesessen haben, die dann in einer Sekunde zerstört wurden, weil, ach, der Promi hat abgesagt. Ja, okay, 2 Stunden Arbeit für die Tonne. Oder halt auch beim Gag-Schreiben. Von 2 Gags, die irgendwie in die Sendung kommen, da stehen halt 130 Gags, die es nicht geschafft haben.
Ja, ja.
Und, ja.
Aber also das, die krasseste Zeit war letzten Sommer. Und da war wirklich der Podcast, war so der Ausgleich zum, und du hörst es in den Folgen. Mir ging es dann hier im Podcast meistens ziemlich gut. Und davor und danach, Alter, es war teilweise was die Hölle. Ich habe Nächte durchgeweint. Das ist wahnsinnig persönlich jetzt, wahnsinnig privat, aber mir ging es richtig beschissen. Und genauso gut geht es mir jetzt, weil ich das Gefühl habe, ich habe mit dem neuen, also der dritte Anlauf, den ich jetzt quasi mache, ich schreibe jetzt was komplett anderes storymäßig, jetzt habe ich es.
Ja, dieses, das dann, ist es halt wert, leider.
Ja, wenn du dann schreibst und es macht dir Spaß beim Schreiben, dann hast du es vielleicht, hoffe ich, keine Ahnung, vielleicht wird es auch kacke, geknackt.
Ja, wobei, wenn es kacke wird, dann wird es halt so, dass man selber dahinter stand und es kacke ist. Glaube ich, was ganz anderes, als wenn auch alles, was wir gerade sagen, unsere Erfahrung, vielleicht sind wir die schlechtesten Autoren der Welt.
Ja,
für uns funktioniert es halt so. Deswegen kurz der Disclaimer für alle, die gerade mitschreiben. Keine Ahnung, vielleicht hilft dir das gar nicht weiter.
Es gibt, glaube ich, keinen Masterplan.
Nee.
Aber was wir vorhin gesagt haben, so das Handwerk können, ist, glaube ich, schon essentiell.
Das ist ausgeklammert, das ist auf jeden Fall, glaube ich,
also man muss,
objektiv.
Man muss wissen, was eine Heldenreise ist. Du musst wissen, was eine Aktstruktur ist. Du musst wissen, was ein Midpoint ist. Du musst wissen, wie eine emotionale Reise von der Figur funktioniert. Das musst du wissen, sonst wirst du keinen Roman schreiben.
Es sei denn, du bist halt ein Ausnahmegenie.
Ja, klar.
Keine Ahnung, gibt's ja auch, wo du einfach das aus Gefühl rausmachst. Stephen King zum Beispiel meint, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ob er es einfach behauptet, aber er meint, er hat eine Idee für eine Situation, dann setzt er sich ran und dann schreibt er einfach 30 Stunden am Stück das runter und guckt, wo es hingeht. So nach dem Motto, ja, wenn ich wüsste, wie es ausgeht, müsste ich es ja nicht schreiben.
Ja, aber da gibt's ja einen zweiten Teil zu dieser Story. Und zwar, wenn er dann fertig ist, geht er nochmal komplett von vorne drüber, baut die ganzen Elemente, wenn am Anfang ein Ring auftaucht, hat der vielleicht später noch eine Bedeutung. Das baut er dann später im Nachhinein erst ein. Also diese Idee, die er in 30 Stunden in einem Fieberwahn runterschreibt, perfektioniert er ja dann im zweiten Schritt. Und wenn du dir diese ganzen Sachen, die von Stephen King verfilmt wurden, also die Bücher anschaust, das ist ja immer 3 Akter oder 5 Akter und immer der gleiche Ablauf.
Wobei das wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Verfilmer das halt in diese 3 Akte.
Klar, aber der Stoff muss sich erstmal dazu anbieten.
Ja, also das stimmt auch.
Aber der ist auch, also das uns jetzt mit Stephen King vergleichen, ist auch Quatsch.
Nee, nur mich. Ich habe nur mich jetzt in dem Fall. Nee, klar, ich meinte nur, dass halt so Hampelmänner wie wir das auf jeden Fall brauchen.
Ja.
Wenn man so ein Jahrhundertgenie ist, klar, dann schreibt man halt einfach runter.
Ja.
Aber mir hat das echt den Arsch gerettet, weil als ich das dann so intuitiv runtergepitcht habe, hatte ich sehr großes Glück, dass ich wirklich die anfänglichen Sachen, also was passiert, wie sieht seine Welt aus und was passiert, was diese Welt auf den Kopf stellt und wo soll es ungefähr hin, und zwar eher so philosophisch-moralisch. Also was ist eigentlich der Subtext des Romans?
Ja.
Aber dann die nächsten Beats, nämlich im Akt 2, der Midpoint, Akt 3, Akt 4 und so, die hatte ich noch nicht. Und hätte ich da nicht gewusst, wie man sowas konstruiert, nämlich durch irgendwie 100 Stunden lang Wikipedia-Recherche und irgendwelche TED-Talks anhören, das hätte mich, glaube ich, sehr viel Trial and Error und sehr viele durchweinte Nächte gekostet, das immer wieder zu löschen und wieder zu schreiben.
Ja, und bei mir war es ja sogar so, dass ich kannte das, ich wusste, kannte das Handwerk und habe trotzdem zweimal den Fehler gemacht, dass ich meine Idee selber nicht geglaubt habe. Dieses, wie gehst du, wenn du dir jetzt eine Geschichte überlegst, ran? Mit was fängst du an?
Ich habe meistens immer ein sehr, sehr genau vor, also meistens heißt, ich habe jetzt erst einen Roman geschrieben.
Erstmal einen Vorschuss ausgeben.
Genau.
Das ist das Erste, was ich mache.
Erstmal verhandeln, hey, wie viel Geld kriege ich bar auf die Kralle?
Ja, was? Wollen wir direkt die Filmrechte? Gib mir die Kohle.
Nee, sind es vor allem Sachen, die ich dann privat schreibe oder so, wenn ich generell mal für ein Projekt, wo ich angestellt bin oder so, weil das ist ja auch was. Es funktioniert genauso, ob ich jetzt eine Serie mitentwickle und dann an der Folgenstruktur rumwerkel oder ein Buch über jemanden, der einen Dosenöffner erfunden hat. Ich glaube, das ist gar nicht so klar, aber es ist alles dasselbe. Jede Geschichte hat dieselbe Grundstruktur. Wenn man jetzt, egal was es ist, Star Wars oder Jurassic Park oder Marriage Story oder was auch immer, es ist immer, wenn man da die Wohnung entrümpelt, am Ende sind es immer vier Wände. Hm. Es ist tatsächlich immer dasselbe. Und ich habe immer eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, was der Anfang ist. Nämlich, wie die Welt aussieht, in der der Mensch oder das Ding, um das es geht, ist. Und was passiert, dass diese Welt auf den Kopf wirft.
Das sogenannte Inciting Event, also ein Ausdruck dafür.
Frodo kriegt einen Ring. Oder Luke Skywalker, weiß ich, ich habe den Film gerade nicht im Kopf, wer da ankommt und sagt, du bist Luke Skywalker. Ich glaube, Obi-Wan, was auch immer. Egal.
Das ist der sogenannte, also entweder Inciting Event oder Call to Adventure.
Nennt man wo es heißt, Digga, jetzt geht's los.
Und da, ja, genau. Also eigentlich ist es nicht, Digga, jetzt geht's los, sondern Digga, hättest du nicht Lust, dass es jetzt losgeht.
Auch wichtig. Es darf nicht passieren, dass man plötzlich entführt wird und dann muss man auf einmal das Abenteuer seines Lebens erleben. Es ist immer so, dass es heißt, aber es gibt immer die Möglichkeit zu entscheiden, ich breche jetzt ab. Es gibt immer die Debatte.
Es gibt, das stimmt nicht hundertprozentig.
Nicht?
Es gibt,
schade, ich dachte, ich wusste alles ins kleinste Detail, was es über das Autorensein zu wissen gibt. Also anscheinend doch nicht.
Das Häufigste ist wirklich, es passiert der sogenannte Call to Adventure. Und der Protagonist kann sich entscheiden, nehme ich den Ring und gehe zum Feuerberg oder nicht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei Hunger Games. Da ist es ja so, dass die, hast du einen Film im Kopf? Oder
ja, aber die entscheidet sich doch einzuschreiten für die Schwester.
Ja, aber die hat nur eine Sekunde Zeit zu entscheiden. Ja,
trotzdem entscheidet sie sich.
Machen oder nicht. Okay, dann ein anderer Film, ich glaube, der heißt Guns Akimbo.
Das denkst du dir gerade aus.
Nee, mit dem Schauspieler, mit dem Harry Potter Schauspieler. Der wacht eines Morgens auf und hat, das ist eine Zukunftswelt, und da gibt es ein Computerspiel, das aber in echt stattfindet. Also so ein Ego-Shooter in echt. Leute erschießen sich echt. Und er wacht auf und hat an beide Hände Pistolen getackert. Mhm. Und das heißt, du musst jetzt gegen Person X kämpfen.
Das ist der Film. Ich kenne nur das Meme. Ich kenne nur das Bild.
Das ist so ein geiler Film.
Ja.
Und das ist auch eine Heldenreise. Mhm. Aber der kommt in die Situation, wo er seine Wahl ist, er könnte sich selber erschießen.
Okay.
Das wäre die Wahl. Ja, okay. Aber dieses, dass man eigentlich keine Wahl hat, das heißt, dieses Phänomen heißt Dude with a Problem. Und das ist, du wirst in eine Situation geworfen, wo du mit der du umgehen musst.
Ja. Okay, das ist dann noch
aber
ein bisschen dezidierter, als ich das im Kopf hatte, weil an alle Filme, an die ich denke, gibt es eine Sekunde, wo Harry Potter auch sagen kann, nee, ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier bei meinen Muggeleltern. aber das habe ich oft recht klar im Kopf. Dann weiß ich nicht, wie es genau weitergeht.
Na, du hast halt doch, also, du weißt es inhaltlich nicht oder du weißt es vom Beat her nicht?
Ich weiß es inhaltlich noch nicht.
Ach
genau.
So.
Ich guck dann, also dann muss ich halt gucken, was passiert. Das zeige ich dann an der Stelle, wenn ich dann da bin, weil mal gucken, vielleicht, weiß ich nicht, merke ich beim Schreiben, warte mal, da ist noch eine Möglichkeit und so. Das halte ich mir gern offen. Mhm. Aber ich weiß ziemlich genau, was in der Mitte passiert.
Midpoint, ne?
Genau, ich weiß ziemlich genau, okay, die Welt ist auf den Kopf gestellt und da soll er hin oder sie oder was auch immer, worum es geht. Und dann weiß ich wieder, keine Ahnung, was dann kommt, aber dann weiß ich wieder sehr genau, wo es endet.
Okay. Bei mir ist es so, ich überlege mir eine Figur und überlege mir, wie die Figur startet, also als welche Art Mensch und wie sie endet. Also ich überlege mir immer die emotionale Entwicklung der Figur. Also wenn jetzt zum Beispiel du hast eine schüchterne, keine Ahnung was, Polizistin. Eine schüchterne Polizistin. Und die wird von ihren Kollegen immer gemobbt und alles, was sie machen darf, ist Donuts holen und Kaffee kochen und so. Und dann überlege ich mir, am Ende entwickelt sie sich zu der, die halt den Fall löst und zu der...
Gekauft.
Ja.
Die Donut-Polizistin.
Die Donut-Polizistin.
Gekauft sofort. Sie ist schüchterne Polizistin. Ich sehe den Trailer vor mir. Die einzigen Fälle, die sie löst, sind Essensbestellungen.
Ja.
Und dann ist sie aber die Einzige, die einen genauen Hinweis für einen Mordfall hat.
Genau.
Das ist der Inciting Incident. Sie überlegt, warte mal, lasse ich es jetzt einfach fallen? Exakt. Oder mache ich es auf eigene Faust? Sie, das ist das Debate. Dann sagt sie, ich mach's auf eigene Faust.
Sie versucht erst noch, ihre Kollegen mit ins Boot zu holen. Die sagen aber, nein, ja, komm, hol Donuts. Genau.
Und dann kommt das große Land, das sie Akt 2 nennt, in dem sie sagt, okay, fuck it, jetzt geht's los. Exakt. Und ich löse den Fall. Dann, keine Ahnung, was dann passiert.
In der Mitte?
Im Midpoint denkt sie, sie hat den Fall gelöst. Mhm. Alle bejubeln sie.
Mhm.
Und sie hat alles, was sie eigentlich wollte. Also sie wollte ja immer nicht mehr nur die Donut-Polizistin sein.
Ja,
sie wollte von allen bejubelt werden, aber sie merkt, es fühlt sich irgendwie falsch an. Oh, sie hat den Falschen eingeknackt.
Ich habe einen anderen Midpoint.
Okay, was hast du?
Mein Midpoint ist, sie hat den Mord selber begangen. Und stellt sich so hin, als also die ganze Zeit, dass sie den Fall löst und so weiter, hat den Mord aber selber begangen.
Und das weiß sie dann im Midpoint,
nee,
oder?
Nee, das wissen wir als Zuschauer im Midpoint.
Ach so. Ja, meins ist so ein Feelgood-Ding, deins ist so ein Memento-Scheiß.
Meins ist dark.
Nee, sie ist da wieder von allen hochgejubelt und sieht dann irgendwie den Inhaftierten und merkt sich, das kann nicht sein. Und außerdem mag ich Donuts. Das lernen sie über sich selber
Bäckerin.
Im Midpoint. Und dann... dann schmeißt sie, nee, dann genau, löst sie den Fall richtig, zusammen mit irgendwie dem anderen Menschen, von dem sie dachte, die hassen sich, aber dann lernen
doch
sie
nicht.
Kennen und doch nicht.
Ja.
Dann lösen sie gemeinsam den Fall und im dritten Akt nämlich
ja, genau.
schmeißt sie den Job hin und sagt, weißt du was, und wird der Bäckerin und öffnet einen Donutladen.
Ja, finde ich gut.
Die und zwar mit dem Typen, mit dem sie den Fall gelöst hat, von dem sie erst dachten, die sind Feinde, der auch als erstes inhaftiert wurde.
Ja, also ja. Es ist immer so, in der Mitte dreht sich die Welt dann quasi um.
Es gibt eine neue Richtung. Wenn es
genau.
die ganze Zeit bergauf ging, gibt es ab da bergab oder andersrum.
Genau. Und im dritten Akt ist es dann so, dass quasi das, was der Person am Anfang gefehlt hat und was sie im zweiten Akt gelernt hat, das verbindet sie im dritten Akt.
Und auch ganz grob einfach, am Anfang gibt es eine These, dann gibt es eine Antithese und dann ist das die Synthese. Was auch immer, könnt ihr alle selber nachlesen.
Gibt es 1000 Bücher dazu.
Hast du denn einen Ritual oder so ein Ablauf, wie du das machst? Also setzt dich einfach ran und zwingst dich, jetzt mache ich, oder wie ist das bei dir?
Ich habe gelernt inzwischen zu sagen, jetzt mache ich nicht.
Mhm.
Also wenn ich merke, ich habe einen Tag, wo ich jetzt müde bin oder schlechte Laune oder sonst was, dann schreibe ich nicht. Ich bin in der, das ist eine wahnsinnig luxuriöse Situation. Ich habe inzwischen, meine Deadline ist relativ weit hinten und ich kann mir tatsächlich einfach Zeit nehmen.
Weihnachten, hier die Deadline ist einfach... Da war bei den Weihnachtsbüchern halt so wahrscheinlich, ne?
Da war die, nee, so ein Buch zu drucken und so weiter, dauert ja ein halbes Jahr. Also muss eher im Sommer. Und wenn ich jetzt merke, heute wird es nicht so gut, wie ich selber den Anspruch habe, dann schreibe ich nichts.
Mhm.
Dann kümmere ich mich um Papierkram oder räume auf oder mache sonst irgendwas, wo ich mich nützlich machen kann. Aber lass das Buch liegen.
Mhm.
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du eine Seite schreibst, die du mit so Halblust schreibst und vielleicht mit nicht so ganz klarem Kopf, das fliegt dir später um die Ohren. Da trifft die Figur vielleicht eine Entscheidung, die du müde runtergeschrieben hast, und dann musst du das ganze Buch durchziehen. Also das Ritual ist inzwischen einfach wirklich liegen lassen.
Die John Cleese-Methode. Weil das hatte ich habe dann prokrastiniert oft, wenn ich gemerkt habe, irgendwie läuft es gerade nicht. Und bin dann auf ein Video von John Cleese gestoßen, wo er darüber geredet hat, dass er prokrastiniert, wenn er merkt, es läuft nicht. Und dachte, ah, fuck, der Algorithmus kennt mich. Scheiße. Und dann hat der gesagt, und das hat sehr vieles verändert, dass er an sich beobachtet hat. Und man kann ja schon sagen, ich bin schon der deutsche John Cleese.
Finde ich auch.
Nein.
Mich schon.
Ich bin nicht so rassistisch. Nee, was hat der gesagt? Was er gemerkt hat, ist, dass er auch an Sachen arbeitet, an Geschichten, wenn er nicht denkt, dass er dran arbeitet, sondern einfach unbewusst.
Mhm,
wenn er dann irgendwie ein Problem hat und dann geht er staubsaugen, dann geht er schlafen und am Morgen ist das Problem gelöst, obwohl er nicht bewusst dran gearbeitet hat. Und dass diese Pausen dazwischen, dieses Bearbeiten, egal wie bewusst das ist, ob man sich jetzt hinsetzt und nur drüber nachdenkt oder ob man sich halt dann mal 20 Minuten staubsaugen gönnt, ganz essentiell Teil des Schreibprozesses sind. Und seitdem mache ich halt eine riesige Pause einfach.
Und die Wohnung ist blitzsauber.
Meistens sitze ich da irgendwo rum und
dieses Gefühl, wenn du ein Problem hast, wenn du im Buch an der Stelle bist und du musst entscheiden, geht meine Figur jetzt nach links oder nach rechts? Also macht sie die linke Tür auf oder macht sie die rechte Tür auf, jetzt metaphorisch gesprochen. Und du weißt nicht, was richtig ist. Und dieser Moment, wo du dann die Erkenntnis hast, ja klar, so, das ist ein Gefühl, das ist, finde ich, unbeschreiblich. Also das ist dann so eine Erleichterung und du vorher... sitzt du eine Woche an einer halben Seite und kommst nicht vorwärts und plötzlich sitzt du da und schreibst runter, weil du weißt, wo es hingeht.
Wobei bei dir das auch so ist, dass du, glaube ich, schreibst und dann die Seite, die du geschrieben hast, ist halt einfach die Seite.
Mhm. Die oder ich lösche weniger. Zweimal.
Ja, und dann wartest du und dann löschst du sie und dann weinst du. Ja. Aber nee, es ist schon so, dass deine erste Fassung lesbar ist.
Ja, auf jeden Fall.
Bei mir gar nicht. Mhm. Ich rotze wirklich Sachen wie beim Gagschreiben erstmal runter und bearbeite die tausendmal. Also mir ist es dann tatsächlich so, dass ich wahnsinnig Angst vor der weißen Seite habe. Und was sich bei mir durchgesetzt hat, ist, dass es einfach egal ist, was da steht, sobald ich irgendwie nur nach 20 Minuten Staubsaugen eine Idee habe, was passieren könnte, schreibe ich es runter, als wäre ich kein Autor, als würde ich einfach, als wäre alles egal. Das liest niemand. Teilweise, also manchmal Fließtext, es gibt keine Regeln.
Ich bin einmal neben dir, das stimmt, da sind wir, das ist jetzt auch fast ein Jahr her, von dem Auftritt in Hamburg heimgefahren.
Oh, und kleines Special. Du willst das Kapitel, das ich da beschrieben habe, ne? Das ist im Buch. Jetzt gut zuhören, was Christian beschreibt. Vielleicht findet ihr das Kapitel wieder.
Naja, also das war so, dass wir sind von Hamburg heim und beide waren wir verkatert, weil wir die Nacht vorher im Elbschlosskeller und im Golden Dawn schon durchgesoffen haben. Und dann, ich hänge irgendwie so an in meinem Sessel und sehe plötzlich, wie du dein MacBook rausziehst und in die Tasten haust wie Mr. Robot. Also das da reingeprügelt in die Tasten und ich wollte dann irgendwas sagen. Du hast wirklich so, du warst nicht ansprechbar. Du hast dann seitenweise runtergeschrieben.
Ja, aber hättest du mal gelesen? Also erstmal genau das Kapitel hat es ins Buch geschafft. Mhm. Und mal gucken, ob man rausfindet, welches Kapitel da auf der Fahrt von Hamburg nach Köln entstanden ist. Aber hättest du da geguckt, was ich schreibe, war es wirklich teilweise so, ja, dann im Elfschlosskeller und er reicht wieder ein Bier und er säuft und und dann, wenn jemand ein Bild einfällt, oh cool, das Bild ist gut. Mhm. Und es ist wirklich, wenn ich dann nochmal drüber lese, absatzweise richtiger Müll, teilweise richtige Goldnuggets, wo ich denke, ah geil, oh, gut, dass ich das aufgeschrieben habe. Mhm. Und dann bearbeite ich das wirklich tausendmal. Und ich finde dieses Bearbeiten wesentlich einfacher, als wenn ich dann da vor der weißen Seite bin und den Druck habe, okay, der Satz muss lesbar sein, der jetzt zustande kommt. Ich kotze dann erstmal aus und behau das dann wie so ein Bildhauer und mache es dann immer feiner.
Bei mir ist es so eine Mischform. Also mir macht es wahnsinnig Spaß, Kapitel oder Passagen zu haben, die man schon richtig schön lesen kann. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich nehme den Schwung mit, weiterzuschreiben. Aber deine Methode kenne ich auch, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mir fällt jetzt der Weg ein der Geschichte. Mhm. Dann schreibe ich das auch stichpunktmäßig runter. Aber tatsächlich öfter so, dass es eine lesbare Fassung gibt, über die gehe ich auch noch häufig dann drüber. Muss man ja auch. Also Schreiben ist ja Neuschreiben. Ich habe gerade versucht, Writing ist Rewriting zu übersetzen. Aber dieses, dass man sich da nochmal hinsetzt und das nochmal alles überarbeitet, ist schon sau wichtig.
Ja. Also dann gleich, wenn ihr dann auf www.thalia.de oder was auch immer geht, um die Erfindung des Dosenöffners zu bestellen.
Die Frage kommt auch tausendmal Tag an. Wo bringt es dir am meisten, wenn Leute dein Buch kaufen?
Es ist tatsächlich völlig egal, weil bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie deine vertragliche Lage aussieht, ich kriege halt Geld für Schreiben, das muss dann für ein Jahr lang reichen, solange ich das Buch dann schreibe oder was auch immer. Und dann schulde ich dem Verlag halt mein Leben lang dieses Geld. es nämlich so berechnet wird, dass man einen Vorschuss bekommt, also ich zumindest. Ich denke, das ist gang und gäbe eigentlich. Hm. Und dann das Buch einspielt, auf diesen Vorschuss gerechnet wird. Und sobald man den Vorschuss eingespielt hat, verdient man erst Geld pro Buch. Es ist also wirklich völlig egal, weil ich schulde dem Verlag bis an mein Lebensende Geld. Ich müsste sehr viele Bücher, sehr viele Bücher verkaufen, um diesen Vorschuss wieder einzukriegen.
Hast du sehr hohen Vorschuss gekriegt?
Ich habe einen sehr geringen Prozentteil einfach, ich verdienen würde. Nee, deswegen ist es wirklich völlig egal. Von mir aus gerne bei der Bücherhandlung um die Ecke einfach mal vorbeischauen, telefonieren und bestellen. Ansonsten, wo es am besten, am einfachsten für einen geht.
Jo, ja, ist bei mir genauso. Also am besten einen kleinen Buchhandel unterstützen, wenn das schwierig ist oder nicht geht, dann schmeißt doch Jeff Bezos die Kohle in die Fresse, ist mir auch egal.
Ja, da wollte ich darauf hinaus, dass man beim Lesen mal achten soll. Vielleicht findet man tatsächlich, das finde ich lustig, tatsächlich raus, welches Kapitel, es ist wahrscheinlich wesentlich einfacher, ist das Kapitel, wo der Protagonist von Hamburg Säuft. Nach Köln fährt. Nee. Ja, und dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen unangenehm, so in dem eigenen Saft zu baden und auch so von sich zu reden, als wenn man ein richtiger erfolgreicher Autor. Wir sind nochmal, Disclaimer, zwei Hampelmänner, die sich über Wasser halten und jetzt einfach so darüber reden. Hm. Nehmt unser Wort nicht für bare Münze. Schaut nochmal nach, was Stephen King dazu gesagt hat, vielleicht.
Ja. Und deswegen jetzt im Buchhandel, die Erfindung des Dosenöffners.
Mein Debütroman. Bitte kaufen, unterstützen, damit ich noch ein zweites Buch schreiben darf.
Ja, und, aber es sieht ja ganz gut aus.
Ja, ich hoffe mal. Das Buch sieht ganz gut aus.
Ja, das war die Sonderfolge und dann ist jetzt hier Tarkan Bakshi und liest was vor.
Ein aufrechter Gang führt bloß vor die Hunde.
Ich wollte dem Obdachlosen meinen Gedanken aufmunternd zurufen, aber er sah nicht so aus, als würde er sich dafür interessieren. Er saß in der Gosse, als wäre sie ein Logenplatz und wühlte beschäftigt in einer weggeworfenen Zeitung. War es unsere Zeitung? Ich lehnte mich aus dem Fenster, um besser sehen zu können. Es war tatsächlich eine Ausgabe des Westfälischen Kuriers. Vielleicht las er sogar gerade einen meiner Artikel. Ich lehnte mich wieder zurück und zog noch einmal so kräftig an meiner Zigarette, dass es knisterte. Ich stand jetzt seit einer halben Stunde im Archiv herum und hatte bereits so viele Kippen geraucht, dass ich keine Angst mehr vor Lungenkrebs haben musste, weil selbst mein potenzieller Lungenkrebs wahrscheinlich schon an Lungenkrebs gestorben war. Ich hatte die gesamte Luft im Archiv verqualmt. Das offene Fenster half nicht viel. Genau deswegen war Rauchen in der Redaktion eigentlich verboten. An den Wänden stapelten sich alte Zeitungsausgaben, die auf mich herabblickten. In einer Ecke stand ein Drucker, der so alt war, dass er Gutenberg wahrscheinlich persönlich kannte. Ich horchte in den Flur, ob jemand kam, aber es gab nicht viel zu hören. Nur das Glucksen der Kaffeemaschine. Unsere fleißigste Mitarbeiterin, dachte ich. Meine Zigarette war fast bis zum Filter heruntergebrannt und ich tastete nach der Schachtel, um nachzuladen, ließ es dann aber sein. Ich konnte mich nicht noch länger davor drücken, meinen Artikel über den örtlichen Geflügelzüchterverein zu Ende zu schreiben. Die Redaktion wollte unbedingt 70 Zeilen haben. Aber ich wusste wirklich nicht, was ich 70 Zeilen lang über Johannes Bichler und seine Hühner schreiben sollte. Da gab es absolut nichts Berichtenswertes. Johannes Bichler züchtet die Dinger halt. In einem Verein. Ende. Wenn Johannes Bichler heute starb und all seine Hühner mit ihm, würde das nichts am Lauf der Geschichte ändern. Es wäre egal. Moses waren die vollständigen moralischen Regeln der menschlichen Existenz gerade mal 10 Zeilen wert gewesen. Johannes Bichler und seine Hühner bekamen 70. So viel würde ich nicht einmal zusammenbekommen, wenn ich einen Artikel über mein gesamtes Leben schreiben müsste. Das wären dann maximal 2. Timo Aslan, 20, geboren mit Ambition. Seitdem ist nicht viel passiert. Und damit wäre auch schon alles erzählt. Mein Leben war absolut langweilig. Ich zog den letzten Rest Tabakrauch aus meiner Zigarette und schmiss sie aus dem Fenster. Scheiß Johannes Bichler. Um auf 70 Zeilen zu kommen, blieb mir nichts anderes übrig, als silbenlastige Adjektive zu erfinden und mir Beschreibungen aus den Fingern zu saugen, die nichts anderes beschrieben als die leeren Zeilen. Ich hasste das. Es war eine demotivierende, sinnlose Arbeit. Aber so ist Lokaljournalismus eben, dachte ich. Bedeutungslosigkeit auf 70 Zeilen gestreckt. Es war nicht so, dass ich meinen Job als Lokaljournalist grundsätzlich nicht ernst nahm oder sogar verachtete. Aber für mich war Lokaljournalismus nur eine Sprosse in meiner langen Karriereleiter. Und Sprossen tritt man nun mal mit Füßen. Zumindest, wenn man vorhat, aufzusteigen. Ich ließ das Fenster offen und ging rüber in die Redaktion. Die Redaktion bestand aus ein paar zusammengeschobenen Tischen und 3 alten Rechnern. Der traurigste Newsroom der Welt. Die Decken hingen tief wie Galgen und alles sah irgendwie abgesessen aus, als hätte sich jemand jahrzehntelang auf jedes einzelne Möbelstück gefläzt und es so lange angepupst, bis alles eingesackt und vergilbt war. Der ganze Raum hatte eine Trägheit, die seinem eigentlichen Sinn komplett entgegenstand. Walter saß an seiner Ecke des großen zusammengeschobenen Schreibtisches und blätterte durch die Zeitung. Als er mich sah, schreckte er auf und legte das Blatt schnell beiseite. Das war wohl das analoge Äquivalent zu schnell seinen Tab schließen und so tun, als würde man sich mit der Startseite von Google beschäftigen, wenn ein Arbeitskollege auf den Bildschirm schaut. Dabei waren wir in einer Zeitungsredaktion. Das Letzte, was man hier verstecken sollte, war, dass man Zeitungen liest. Ich nickte Walter kurz zu, pflanzte mich an meinen Rechner und ignorierte ihn erfolgreich. Der unfertige Artikel starrte mich eindringlich an. Ich starrte tapfer zurück. 50 Zeilen noch. Mal sehen, was sich da machen ließ. Das Wort Hühner fiel mir sofort auf. Nur 6 Buchstaben, da ging noch was. Ich machte ausgesprochen ansehnliches Gefiederexemplar daraus. Das nächste Huhn verwandelte ich in ein glücklich gackerndes Federvieh. Und aus dem jährlichen Wettkampf machte ich ein sich jedes Jahr wiederholendes Kräftemessen der Hühnerliebhaber. Nach ein paar gewonnenen Zeilen griff ich zum Handy, um Instagram zu checken. Es ist erstaunlich, wie tief dieser Reflex sitzt, sich sofort mit dem Handy abzulenken, sobald man das Gefühl hat, man hätte auch nur die kleinste Kleinigkeit an Arbeit vollbracht. Auf Instagram war alles wie immer. Eine Flut lächelnder Gesichter sah mich aus besserem Leben an. Özlem posierte mit Surfern an einem australischen Strand und Flo war gerade beim Hashtag Studying in der Unibibliothek. Meine Freunde lebten ihr Leben, schöpften ihr Potenzial voll aus. Und ich? Was war mit mir? Ich sah mir mein Leben an. Vor mir saß Walter. die Hände in den Schoß gefaltet, das Kinn auf der Brust. Seine Brillengläser waren so dick mit Staub bedeckt, dass ich nicht sehen konnte, ob seine Augen offen oder geschlossen waren. Schlief er? Das Licht der viel zu alten Deckenlampe hing in der abgestandenen Luft. Selbst die Kaffeemaschine hatte aufgehört zu glucksen. Hier war nichts los. Nichts.
Ja, das waren die ersten paar Seiten meines Debütromans, die Erfindung des Dosenöffners. Und die anderen Seiten, die dann noch folgen, die könnt ihr mal schön selber lesen. Dafür müsst ihr einfach nur das Buch bestellen. Und zwar ganz egal wo, das ist ab jetzt überall erhältlich. Und dann wünsche ich einfach mal viel Spaß beim Lesen. Ich hoffe sehr, dass es allen gefällt. Und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag ganz normal wieder mit einer ganz normalen Folge Gefühlte Fakten. Jo, bis dahin. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.